Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Lesung hören wir auf einige Verse, Lukas 12, die Verse 35 bis 37. Lukas 12, 35 bis 37. Da sagt Jesus: Eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter brennend. Und seid Menschen gleich, die ihren Herrn erwarten, wenn er von der Hochzeit aufbrechen wird, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Glückselig sind jene Knechte, welche der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und sie zu Tisch führen und hinzutreten und sie bedienen. Wir erheben uns zum Gebet. Treuer Gott und Heiland, wir danken dir, dass du uns schon mit so großartigen Gedanken und Zusagen in diesen Gottesdienst hineingehen lässt, dass wir dir danken dürfen für diesen Morgen, für die Zeit der Stille, für die Zeit der Begegnung mit dir, um Kraft zu schöpfen, jetzt auch für diesen Tag, für die neue Woche, für alles, was vor uns liegt und noch kommen mag. Immer wieder gestärkt im Wissen, wir gehen dem allem nicht allein entgegen, sondern du gehst voraus. Du umgibst uns von allen Seiten, du schützt uns, du stärkst uns und uns den Blick richtest auf dieses herrliche, wunderbare Ziel, dem wir entgegengehen, das himmlische Hochzeitsfest, an dem du selbst uns zu Tische bittest, uns bedienst, uns versorgst in alle Ewigkeit. Herr, wir loben und preisen dich, dass wir eine so große Berufung, eine so große Verheißung und Zuversicht haben, dass auch dieser Gottesdienst dazu dient, dass wir darin gestärkt werden, erfreut werden und dass möglichst viele mit uns in dieser Freude leben und manche, die sie noch nicht angenommen haben, doch heute annehmen für sich, ganz persönlich annehmen. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Den Kindern im Kindergottesdienst wünschen wir Gottes Segen. Und ich habe bei den Abkündigungen vergessen, auf dem Parkplatz wurde wohl diese Brille gefunden. Also wem die gehört, falls die einer an den vergangenen Sonntagen oder unter der Woche verloren haben sollte, eine schwarz gerahmte Brille, darf die abholen später. Wir kommen zur Predigt mit dem heutigen Predigtabschnitt aus Offenbarung 19, die Verse 1 bis 9. Zum Thema am Ziel, das himmlische Hochzeitsfest. Offenbarung 19, 1 bis 9. Da schreibt der Apostel Johannes: Und nach diesem hörte ich eine laute Stimme einer großen Volksmenge im Himmel, die sprach: Halleluja! Preist den Herrn, zu Deutsch. Das Heil und die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht gehören dem Herrn, unserem Gott. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, denn er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde verderbte mit ihrer Unzucht, und hat das Blut seiner Knechte von ihrer Hand gefordert. Und nochmals sprachen sie: Halleluja! Und ihr Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten und die vier lebendigen Wesen fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron saß, und sprachen: Amen, Halleluja. Und eine Stimme kam aus dem Thron hervor, die sprach: Lobt unseren Gott, alle seine Knechte und die ihr ihn fürchtet, sowohl die Kleinen als auch die Großen. Und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner. Die sprachen: Halleluja, denn der Herr, Gott der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir: Schreibe, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir: Das sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Offenbarung 18 hat uns vorwiegend die Klage der Könige und noch mehr der Kaufleute über die Auslöschung Babels, über den göttlichen Great Reset berichtet. Offenbarung 19 blickt weg von dieser Klage auf der Erde hin zum Jubel im Himmel. Der war schon in Offenbarung 18, Vers 20 kurz angedeutet. Freut euch über sie, du Himmel, und ihr heiligen Apostel und Propheten, denn Gott hat euch an ihr gerecht. Wichtig, hier schon, Offenbarung 18, 20, geht der Blick in den Himmel. Dort befindet sich auch die jubelnde Masse, die wir dann jetzt in Offenbarung 19 sehen. Nach diesem hörte ich eine laute Stimme einer großen Volksmenge im Himmel. Auf der Erde sehen wir keine Gemeinde, die über den Fall Babylons jubelt. Die große Menge, die jubelt, ist im Himmel. Ein klarer Hinweis darauf, dass die Gemeinde zu diesem Zeitpunkt schon entrückt und im Himmel ist, wenn auf der Erde das Gericht Gottes über Babylon ergeht und der göttliche Great Reset eingeleitet wird. Diese Menge jubelt, preist den Herrn. Halleluja! Das Heil und die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht gehören dem Herrn, unserem Gott. Liebe Geschwister, was für ein Bekenntnis, was für eine Feststellung. Heil, Herrlichkeit, Ehre, Macht. Das alles haben ja die Mächte des Bösen für sich beansprucht. Heil, Ehre, Herrlichkeit, Macht. Das Böse verführt die Menschen ja immer damit, dass sie sich als der große Heilsbringer inszeniert. Anders würden ihm die Leute ja nicht auf den Leim gehen. Es rettet die Freiheit der Frau mit der Emanzipation. Es rettet das Klima. Es rettet die Ukraine. Es rettet vor Corona. Es rettet den Weltfrieden. Es rettet alles Mögliche. Als solch großer Heilsbringer inszeniert es sich und fordert Ehre und Anerkennung der Massen. Es feiert seine Herrlichkeit im Glanz speichelleckender Medien und es beansprucht Macht, totale Macht, um das Heil wirklich allen bringen zu können. Wir haben es die letzten 3 Jahre zum Teil auf hochdramatische Weise erlebt. Welche Macht, welche totale Macht es für sich beansprucht. Was dabei rauskommt, wissen wir, haben wir gesehen, werden wir leider auch in Zukunft sehen. Jetzt aber ist dieser satanische Größenwahn beendet, Offenbarung 19. Jetzt hat der Heil, Herrlichkeit, Ehre und Macht genommen, dem sie allein im gesamten Universum zusteht. Unser Gott. Auch das ganz wichtig. Ich sage ja immer wieder, die wichtigen Details und Aussagen stecken in der Bibel oft in ganz kleinen, oft so unscheinbaren Worten. Unserem Gott. Nicht irgendeiner, liebe Geschwister. Unser Herr und Heiland Jesus Christus. Und darauf kommt ja schlussendlich alles an. Damit steht und fällt alles in unserem Leben für Zeit und Ewigkeit, dass dieser Herr nicht irgendein Herr ist, sondern unser Herr, ganz persönlich. Und so wichtig für jeden Einzelnen von uns, wer es noch nicht absolut hundertprozentig gewiss weiß für sich, dass er das sagen kann, dieser Herr, mein Heiland, mein Erlöser, dass er es möglichst jetzt in diesem Gottesdienst, in dieser Stunde für sich festmacht. Dieser Herr soll auch mein Heiland sein. Was für ein Triumph des Volkes Gottes, das so lange vom Bösen verfolgt und scheinbar ja sogar überwunden war. Wir denken an diese furchtbare Aussage, dass es gegen das Tier, gegen die Heiligen Krieg führt und sie überwindet. Aber jetzt gehören Heil, Herrlichkeit, Ehre und Macht unserem Gott, dem, auf den wir vertraut haben, auf den wir alles gesetzt haben, im Leben und im Sterben. Da steckt eine immense Dramatik drin, denn immer wieder in der Ausbreitung des Bösen sieht's ja so aus, als hätten wir damit möglicherweise auf die falsche Karte gesetzt. Das ist ja in diesen Tagen sicher auch für manchen in der Jesus-Nachfolge eine Anfechtung. Wie kann es sein, dass das Böse so viel Macht gewinnt und dass der Herr so lange zuwartet? Das müssen wir alles im Hinterkopf haben, alles mitsehen, wenn wir dann diesen immensen Jubel ausbrechen sehen und verstehen, warum der so immens ausbricht. Jetzt ist dieses Vertrauen bestätigt, das durch lange Durststrecken durch musste. Aber auch das ist ja wichtig, das kennen wahrscheinlich die meisten auch aus ihrer persönlichen Biografie. Es geht eben auch in der Jesus-Nachfolge nicht immer nur himmelhoch jauchzend voran von einem Höhepunkt einer Begeisterung, einer Gebetserhörung zur nächsten. Es geht auch manchmal durch Wochen, Monate oder sogar jahrelange Durststrecken, in denen man sich fragt, wo ist mein Vertrauen jetzt gerechtfertigt? Hört der Herr nicht? Geht mein Gebet weiter als bis zur Dimmerdecke? Schaut er gar nicht hin? Diese Durststrecken gehören dazu und die werden am Ende der Zeit sehr bedrängend sein. Sehr bedrängend. Aber sie enden. Und dann ist unser Vertrauen bestätigt. Das Gericht, mit dem dieser göttliche Great Reset eingeleitet wurde, war hart. Es war brutal, es haben wir viele, viele, viele Kapitel über Wochen und Monate immer wieder angeschaut, aber es war auch in dieser unfassbaren Brutalität wahrhaftig und gerecht. Das sagt Vers 2. Denn er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde verderbte mit ihrer Unzucht und hat das Blut seiner Knechte von ihrer Hand gefordert. Die immensen, menschenverachtenden Gräueltaten, die in diesen Tagen durch das Böse geschehen und noch geschehen werden in den vor uns liegenden Tagen, erfordern diese brutalen Gerichte. Denn die Schärfe des Gerichtes Gottes muss dem unvorstellbaren Ausmaß des Bösen entsprechen. Das Böse wird zur Rechenschaft gezogen für das, was es den Knechten Gottes angetan hat. Und er jubelt darüber, denn bekräftigt die große Volksmenge mit einem nochmaligen Preis den Herrn, Halleluja, in Vers 3. Der nächste Satz dürfte eine kurze, sachliche Feststellung sein, und ihr Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Schaut natürlich nochmal zurück auf Babylon, auf den Fall, auf ihre Auslöschung, auf den Rauch der Vernichtung, der Verwüstung, der nun von ihren Trümmern aufsteigt. Wir sehen aber, dass hier nicht nur und nicht vor allem eine Stadt oder ein geografisches Gebiet gemeint sein kann, denn von deren Trümmern kann der Rauch nicht aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Warum nicht? Weil dieser Himmel und diese Erde irgendwann mal vergehen. Nach dem tausendjährigen Reich. Und spätestens dann würde auch dieser Rauch sein Ende finden. Es ist deutlich, hier ist das Gericht vor allem über Personen gemeint, die für dieses satanische System Babylon verantwortlich waren und die, die in ihm mitgewirkt haben. Die Verantwortung liegt ja nie bei Systemen. Die Verantwortung liegt immer bei konkreten Personen und deshalb können sich konkrete Personen auch nicht rausreden. So ist es auch in unserem Staat. Unser Staat hat eine freiheitlich-demokratische Grundordnung, die wir schätzen und für die wir dankbar sind. Nicht der Staat bricht das Recht. Das tun möglicherweise Politiker in Bund und Ländern oder Richter oder Behördenmitarbeiter etc. Nicht der Staat prügelt auf harmlose, friedliche, wehrlose Demonstranten ein. Wenn das geschieht, dann tun das konkrete Personen, möglicherweise in Polizeiuniform. Es sind also immer konkrete Personen, die entweder Gutes oder Böses tun und dafür im Idealfall schon vor den Menschen vor Gericht, vor Verantwortung gezogen werden, spätestens vor Gott Verantwortung tragen. Und die werden hier zur Rechenschaft gezogen. Deren Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gemeint ist der Rauch der ewigen Verdammnis, des Feuersees, in den das Tier und der falsche Prophet und die geworfen werden, die am satanisch Bösen mitgewirkt haben. Auf welcher Verantwortungsebene auch immer. Und wir haben ja gesehen, auch durch aktuelle Urteile, die Verantwortungsebene kann hinunterreichen bis zum Wachmann, der vor der falschen Türwache gestanden hat, oder zur Sekretärin, die am falschen Zeit am falschen Schreibtisch saß. Wichtig ist, dass wir dieses Gericht nicht selbst in die Hand nehmen wollen. Die Bibel sagt wohlweislich, des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Wenn der Mensch selbst Rache üben will, schießt er in der Regel übers Ziel hinaus und richtet mehr Unheil an, als er Recht schafft. Unsere Aufgabe ist es, am Bösen nicht mitzuwirken, uns dem Bösen zu verweigern. Gottes Aufgabe ist es, das Böse zu richten. Und das wird er tun, auch wenn er sich dazu sehr lange Zeit lässt. Aber diese Zeit ist hier gekommen. Und jetzt stimmen auch die 24 Ältesten und die vier lebendigen Wesen am Thron Gottes mit ein. Die kennen wir ja schon aus verschiedenen früheren Thronszenen. Sie fallen nieder. Das ist ihre Hauptaufgabe, den anzubeten, dem die Ehre zu geben, der auf dem Thron sitzt. Und auch sie sprechen Amen, Halleluja, Vers 4. Ein dreifaches preist den Herrn. Ist die Reaktion des himmlischen Volkes auf die Verwüstung Babylons. Ein donnerndes, ein bebendes preist den Herrn, wie wir weiter noch sehen werden. Und damit ist der Jubel noch lange nicht zu Ende. Er geht weiter in Vers 5 und eine Stimme kam aus dem Thron, die sprach, lobt unseren Gott, alle seine Knechte und die ihr ihn fürchtet, sowohl die Kleinen als auch die Großen. Manche übersetzen auch, kam von dem Thron, die griechischen Handschriften weichen da ab. Ob aus oder vom Thron kommt die Stimme, sachlich macht das aber keinen Unterschied. Da diese Stimme zum Lob Gottes aufruft, dürfte es nicht die Stimme Gottes selbst sein, sondern eines von einem der vier lebendigen Wesen, die ja am Thron Gottes sind. In Vers 6 wird die Antwort berichtet auf diesen Aufruf, lobt unseren Gott. Da kommt als Antwort, und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner, die sprachen, Halleluja, denn der Herr, Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Interessant, wenn man so liest, liebe Geschwister, noch ein viertes Halleluja, noch ein viertes Preis den Herrn erschallt. Drei ist ja die Zahl der göttlichen Vollkommenheit. Also mit drei Halleluja hätten wir schon den vollkommenen Jubel Gottes. Aber an dieser Stelle setzt die Bibel noch ein viertes dazu. Das Ereignis selber mündet noch in ein viertes. Es geht noch eins drauf. Es ist ein überschäumender, ein überströmender Jubel. So gigantisch, so unaussprechlich. In der Begeisterung, dass der Herr endlich das Böse gerichtet hat. Endlich ist es ausgestanden. Ich denke, wir können es zunehmend in diesen Tagen nachempfinden. Viele lechzen dieser Zeit entgegen, sehnen sich danach, fragen, Herr, wie lange noch, bis es endlich soweit ist, dass das Böse gerichtet ist. Und da ist es soweit. Endlich ist dem Bösen die Macht genommen. Und jetzt wendet sich der Blick weg vom Gericht, von der Verwüstung und Vernichtung des Bösen, das den göttlichen Great Reset einleitet, hin zu diesem Great Reset selbst. Denn die Vernichtung des satanischen Bösen ist ja noch nicht der Great Reset, sondern ebnet ihm die Bahn. Das Eigentliche kommt jetzt, nachdem das Böse in Gestalt Babylons vom Erdboden vertilgt ist, tritt der Allmächtige sichtbar auch auf Erden die Königsherrschaft an. Hier jubelt diese große Volksmenge, deren Jubel wir auch schon in Vers 1 gehört haben. Es ist eine gewaltige Menge. Ihr Jubel macht ein gigantisches Getöse. Die biblischen Bilder erinnern an das Getöse eines Wasserfalls, wie das Rauschen vieler Wasser unter Schall starker Donner. So mächtig ertönt dieser Jubel von Millionen und Abermillionen, die durch das Blut des Lammes gerettet wurden, die nun das Ziel erreicht haben und den Sieg des Lichts über die Finsternis erlebt. Was für ein Aufatmen! Den Unterschied sehen wir und da verstehen wir auch nochmal diese Dimension. Wenn wir zurückblicken auf Offenbarung 6, Vers 10, da haben wir die Seelen der Märtyrer gesehen am Fuß des Altars. Die haben auch mit lauter Stimme gerufen. Aber der Inhalt und der Ton war da ein ganz anderer. Wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf Erden wohnen? Und wenn wir dann auch sehen, dass hier dann die Formulierung vorkommt, dass der Herr nun eben auch gerächt hat, dann sehen wir, wie sich das eben entspricht. Damals war es eine herzzerreißende Klage, eine Stimme der Not, des Elends derer, die es kaum ertragen können, dass das Böse immer noch ungestraft auf der Erde sein Unwesen treiben darf. Herr, wie lange noch willst du zusehen? Jetzt ist die Klage vorbei, jetzt ist der Himmel erfüllt von diesem unbeschreiblichen Jubel. Und nochmal, alle Jubelnden sind im Himmel. Die Entrückung hat längst stattgefunden. Dazu noch ein kurzer Gedanke, ist ja ein Problem, dass die Offenbarung von der Entrückung nirgends so redet, dass man sagen könnte, hier, genau da, findet sie zweifelsfrei statt. Manche Ausleger sehen es zwar so und deuten die eine oder andere Stelle so, aber dass es so klar und so eindeutig nicht ist, sehen wir einfach an der Tatsache, dass es andere, nicht weniger bibeltreue Ausleger gibt, die es nicht so klar sehen. Wenn es so klar wäre, würden es alle so klar sehen. Die Schwierigkeit bei der Frage, wo findet die Offenbarung in der Offenbarung die Entrückung statt? Ich bin der Überzeugung, sie findet in jedem Fall vor der sichtbaren Wiederkunft des Herrn statt, vor der Auslöschung Babylons, denn da ist die Gemeinde schon im Himmel, wie wir hier sehen. Bei der Frage, wie lange vorher, wird es dann schon schwieriger. Ich meine aber höchstwahrscheinlich vor den sieben Schalen, denn wir sehen die Schale über Winter in Kapitel 15 am Thron Gottes. Und schon in Kapitel 7 sehen wir die, welche aus der großen Bedrängnis kommen, ebenfalls vor dem Thron Gottes, weshalb ich möglicherweise die Entrückung auch vor den sieben Posaunen sehe. Nach der klassischen Vorentrückungslehre wären beide Gruppen, Offenbarung 7 und 15, bereits Nachzügler, die später dazukommen, denn die Entrückung findet dann ja vor der großen Trübsal schon deutlich vorher statt. Und die Kapitel 7 wären dann nach dieser Lehre meistens auch noch welche, die in der großen Trübsal zum Glauben kommen. Musst du heute Morgen nochmal denken, scheidet nach meinem Dafürhalten völlig aus. Denn wie sollte innerhalb von so wenigen Jahren, wir reden ja von einem Zeitraum dann von der Entrückung bis zur sichtbaren Wiederkunft Jesu, vielleicht von 3,5 bis maximal 7 Jahren, bis diese Schar dann am großen Thron Gottes steht. Dann müssten diese immensen Mengen nicht nur zum Glauben gekommen sein, die müssten auch weitgehend eines natürlichen Todes gestorben sein, denn es gibt kein Indiz dafür in diesem Abschnitt, dass es Märtyrer wären. Also aus verschiedenen Gründen unwahrscheinlich bis unmöglich, dass die Schar in Kapitel 7, welche sind die nach der Entrückung, noch entrückt und an den Thron Gottes kommen. Auch in Kapitel 15, bei der Schar, sehen wir keinen Hinweis auf Märtyrertum. Wie dem auch sei, nun kurzer Zwischengedanke, hier auf jeden Fall ist die entrückte Gemeinde jubelnd im Himmel. Und dieser Jubel wird nun ganz konkret in Vers 7, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Deshalb auch das Thema der heutigen Predigt am Ziel, das himmlische Hochzeitsfest. Eine Hochzeit steht an, das ist wohl in jeder Kultur ein Riesenfest und hier steht nicht irgendeine Hochzeit an, das ist die Hochzeit schlechthin, die Hochzeit des Lammes, die gewaltigste Hochzeit, die das Universum je erlebt hat und jemals erleben wird. Das Lamm ist unser Herr und Heiland Jesus Christus, darum kann es schlechterdings keinen Zweifel geben. Bei der Braut oder Frau wird es schon ein kleines bisschen schwieriger. Das zeigt deutlich der griechische Wortlaut, der in der Schlachter 2000 richtig wiedergegeben ist. Ich weiß nicht, ob mancher schon bei dieser Übersetzung, die richtig ist, leicht gestutzt hat. Denn wenn eine Hochzeit ansteht, dann reden wir normalerweise von der Braut. Aber die Bibel redet von der Frau. Das ist überraschend. Auch Luther gibt wie Schlachter 2000 richtig wieder und sein Weib hat sich bereitet. Und wir wissen, das Weib ist bei Luther keineswegs abwertend gemeint, sondern bezeichnet schlicht die verheiratete Frau. Man staunt, reibt sich die Augen und fragt sich, wie kann denn die Braut eine bereits verheiratete Frau sein? Einige Abschreiber, früher haben sich das offensichtlich auch gefragt, und haben anstelle von Frau Braut eingefügt im Griechischen. Aber es sind einige Ausnahmen. Auch manche Ausleger, Fritz Grünzweig, Wahlwort, sagen, und seine Braut hat sich bereitet. Aber die zuverlässigen Handschriften sagen ganz glasklar, und das Griechische unterscheidet da auch präzise, sie sagen Frau. Das Griechische hätte auch den Fachbegriff für Braut, Nymphe, aber es steht Frau. Warum? Gucken wir ein bisschen auf dieses Thema. Johannes der Täufer sagt in Johannes 3, Vers 29, wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Und will damit sagen, dass nicht er, sondern Jesus, der nach ihm kommt, der Bräutigam ist, weil er die Braut, die Gemeinde hat. Also wir sehen hier eindeutig, Braut ist die Gemeinde. Paulus schreibt ganz ähnlich an die wesentlich heidenchristliche Gemeinde in Korinth, 2. Korinther 11, 2. Ich eifere um euch, denn ich habe euch einem Manne verlobt, wobei da nicht der Fachbegriff für verlobt steht, sondern schlicht im Sinne von zusammengefügt, aber ist das Gleiche gemeint, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Die Hochzeitsfeier, die Heimholung hat also noch nicht stattgefunden. Steht auch im Griechischen der Fachbegriff für Jungfrau, Parthenos, die unberührte Frau. Also eindeutig, bevor die Hochzeit vollzogen wurde. Die Braut ist noch nicht zur Ehefrau geworden, sie ist noch Braut, eindeutig. Arnold Fruchtenbaum schreibt dazu, dass die Eheschließung in Israel zu biblischen Zeiten in 4 Schritten erfolgt ist. Im ersten Schritt führt der Vater des Bräutigams mit den Eltern der Braut die Verhandlungen für die Eheschließung und zahlt bereits den Brautpreis. Das könnte man als Verlobung bezeichnen, aber eben damals, anders als heute, bereits ein öffentlich oder ein rechtlicher Akt. Der Brautpreis ist bereits bezahlt, es ist bereits ein Ehevertrag geschlossen. Der zweite Schritt war die Heimholung der Braut. An diesen Schritt knüpft das bekannte Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen an. Da wird die Braut heimgeholt. Der dritte Schritt war die eigentliche Hochzeitszeremonie, zu der nur wenige eingeladen waren. Die würden wir vielleicht am ehesten, wenn es auch nicht einfach ist, bei der Übertragung vielleicht mit der standesamtlichen Eheschließung vergleichen, die ja meist auch nur im kleinen Kreis gefeiert wird, weil dann das große Hochzeitsfest in der Regel mit der kirchlichen Trauung verbunden ist. Und als vierter und letzter Schritt wird die bereits geschlossene Ehe, wie bei uns auch, mit einem großen Hochzeitsfest gefeiert. Das konnte bis zu 7 Tage dauern und da waren jede Menge Gäste eingeladen. Wir können diese Schritte ansatzweise auch bei Maria und Josef erkennen. In Lukas 1, Vers 27 kündigt der Erzengel Gabriel der Maria an, dass sie vom Heiligen Geist schwanger werden wird. Wir lesen an dieser Stelle, der Engel Gabriel kam zur Jungfrau, die verlobt war. Also eine junge Frau, Jungfrau, die noch keinen Kontakt mit einem Mann hatte. Und da steht nun der Fachbegriff verlobt, Braut werden. Also an diesem Zeitpunkt ist Maria bereits die verlobte Braut Josefs, aber eben noch nicht seine heimgeholte, noch nicht die ehevollzogene Ehefrau. In demselben Zeitabschnitt, aber etwas später, fällt Matthäus 1,18, da erfährt Josef, dass seine Braut Maria schwanger ist. Als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren. Aber da ist sie schon schwanger. Bibelstelle vorher wird die Schwangerschaft erst angekündigt. Anders sieht die Sache dann Lukas 2, Vers 5 aus. Da macht sich Josef auf zur Zählung nach Bethlehem mit Maria, seiner angetrauten Ehefrau. Da steht bei angetraut wieder der Fachbegriff für Verlobung, aber jetzt eben nicht mehr Braut, sondern Ehefrau. Jetzt ist Maria, oder hier sind alle Schritte der Eheschließung vollzogen. Josef und Maria machen sich als Ehepaar auf den Weg nach Bethlehem. Also wir sehen da schon eine sehr deutliche, auch im Alten Testament, klare Differenzierung zwischen Braut und Frau. Ich habe sehr darüber nachgedacht bei der Vorbereitung, warum hier in Offenbarung 19, Vers 7 nicht von der Braut, sondern von der Frau die Rede ist. Am meisten und eigentlich einzig und allein leuchtet mir der Gedanke ein, dass der Blick hier nicht allein und wesentlich isoliert auf die neutestamentliche Gemeinde gerichtet ist, denn dann würde Braut stehen. Sondern der Blick ist hier im Kern aufs Volk Israel gerichtet, aufs alttestamentliche Gottesvolk. Und es gehören ja viele aus Israel, aus dem Gottesvolk des alten Bundes dazu. Und das ist längst seine Ehefrau. Hatten wir früher schon. Haben wir anhand der Schrift eindeutig nachweisen können. Und im Alten Testament wird Israel tatsächlich, soweit ich es richtig sehe, nirgends als Braut bezeichnet. Bei meinen Nachforschungen für die Predigt heute bin ich einem Hinweis in Strack-Billerbeck, der nimmt viele Parallelen aus dem rabbinischen Judentum und so weiter und zeigt da auf, wie dort viele Stellen verstanden werden. Und da werden hierzu vier Stellen im Alten Testament angegeben, an welchen nach rabbinischer Tradition in der Bibel das Volk Israel als Braut bezeichnet wird. Habe alle diese Stellen nachgeschlagen, kam zum Ergebnis, keine Stelle gibt das wirklich her. Diejenige, wo es noch am ehesten der Fall wäre, wäre Jesaja 49, Vers 18. Da lesen wir: Erhebe deinen Augen ringsumher und siehe, alle diese versammeln sich, sie kommen zu dir. So wahr ich lebe, spricht der Herr, du wirst sie alle wie einen Schmuck anlegen und du wirst sie als Gürtel umbinden, wie eine Braut es tut. Da könnte man im Moment beim schnellen Lesen meinen, ja, da wird Israel als Braut bezeichnet. Wird es aber nicht, denn es ist ein Vergleich, wie eine Braut es tut. Großer Unterschied. Und die anderen Stellen geben es noch weniger her. Da sind es noch eindeutiger Vergleiche. Also an keiner einzigen Stelle wird Israel tatsächlich als Braut Jahwes bezeichnet, denn es ist seine Ehefrau. Und diese Ehefrau, das Gottesvolk des alten Bundes, ist jetzt angewachsen. Es hat sich ganz erheblich vermehrt durch die vielen Geretteten aus den Nationen, durch eine riesige Schar, durch die neutestamentliche Gemeinde. Aber sie sind ja alle miteinander ein und dasselbe Gottesvolk. Und das ist in seinem Kern, in seinem Ausgangspunkt Israel. In dieses Gottesvolk Israel, jetzt als rein geistliche Größe verstanden, werden die Glieder des neuen Bundes mit hineingefügt. Auch im Blick auf Israel kann das Bild der Hochzeit angewandt werden. Das sehen wir auch im Alten Testament immer wieder aufblitzen. Dieses Bild der Hochzeit, wenn sich Gott seines Volkes wieder annimmt. Es ist zwar längst seine Ehefrau, aber Jahwe hat sie verstoßen. Und jetzt nimmt er sie wieder zu sich an. Jetzt erreicht das Volk Israel mit der neutestamentlichen Gemeinde zusammen das Ziel und das wird in einem gigantischen Hochzeitsfest gefeiert. Aber weil es eben nicht nur die Braut, die neutestamentliche Gemeinde aus den Heiden ist, sondern das Gottesvolk Israel, das längst seine Ehefrau ist, steht Frau. Meine Überzeugung. Dass wir dabei das Bild der Frau aber nicht überstrapazieren dürfen, zeigt der Wechsel im Bild in Vers 9. Glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Jetzt ist auf einmal nicht mehr von der Braut die Rede, sondern von den Gästen, die zur Hochzeit eingeladen sind. Und da ist keine zweite neue Gruppe von Menschen gemeint, sondern die Ehefrau und die Hochzeitsgäste sind dieselbe Personengruppe. Wir sehen diesen Wechsel im Bild auch schon bei Jesus. Matthäus 9, Vers 15. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, zu den Jüngern des Johannes, können die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Also einmal sehen wir, wenn Johannes sagt, wer die Braut hat, der ist der Bräutigam, ist die Gemeinde als Braut bezeichnet. Hier an dieser Stelle bezeichnet Jesus die Gemeinde, die Jünger als Hochzeitsgäste. Und wir bekommen das anhand eines weiteren Details bestätigt, nämlich am hochzeitlichen Gewand. Vers 7 sagt uns ja, und seine Frau hat sich bereit gemacht, die hat sich geschmückt. Wie das eine Braut logischerweise tut und wie das geschieht, berichtet dann Vers 8. Und es wurde ihr gegeben, da ist jetzt vom Hochzeitskleid die Rede, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand sind die Gerechtigkeitstaten der Heiligen. Vielleicht fällt euch auf, dass ich da einen wichtigen Begriff anders formuliere, als er meines Wissens in allen Bibelausgaben wiedergegeben ist. Soweit ich sehe, sagen alle Übersetzungen, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Das ist fast falsch. Zumindest ist es nicht ganz richtig. Eigentlich ist es falsch. Für die Gerechtigkeit, das ist im Zentrum die, die Jesus für uns am Kreuz vollbracht hat, hat die Bibel ihren eigenen Begriff, die Dikaiosyne. Hier aber steht ein anderes Wort, nämlich die Dikaiomata. Das ist ein wichtiger, anderer Akzent. Der hat nichts mit Werkegerechtigkeit zu tun. Darauf werde ich, so Gott will, und wir leben am kommenden Sonntag in einer Predigt eingehen zum heiß umstrittenen Thema Heilsgewissheit. Kann ein Christ wieder verloren gehen? Da werden wir uns dann auch den Zusammenhang und den Unterschied zwischen Gerechtigkeit und Gerechtigkeitstaten der Heiligen anschauen. Da seht ihr's. In Wirklichkeit steht Gerechtigkeitstaten. Mehr dazu am nächsten Sonntag. Heute bleiben wir beim himmlischen Hochzeitsgewand an sich. Dem begegnen wir ganz aufschlussreich im Neuen Testament nochmal an anderer Stelle. Weiß es jemand, wo wir dem Gewand, dem Hochzeitlichen nochmal begegnen? Beim Gleichnis vom königlichen Hochzeitsmahl. Da hat sich nämlich einer eingeschlichen und der hatte kein hochzeitliches Gewand an. Was passiert? Der wird sofort hochkant wieder rausgeworfen. Dahin, wo Heulen und Zähneklappen ist. Wir sehen, das hochzeitliche Gewand, die Gerechtigkeitstaten der Heiligen, ist dasselbe Gewand, das die Frau, die Braut bei der Hochzeit trägt, wie auch die Hochzeitsgäste. Denn es wird ja hier der Frau die feine Leinwand gegeben, die Gerechtigkeitstaten der Heiligen. Die Frau ist also keine Einzelperson, sondern die Gesamtzahl der Hochzeitsgäste. Es sind zwei Bilder in einem. Dass das genauso ist, bestätigt uns Jesus selbst. Wir haben es in der Lesung gehört. Jesus knüpft da Lukas 12, 35 bis 37 wieder am Bild der Hochzeit an, mit einem allerdings ganz anderen Aspekt. Nicht die Hochzeit selbst ist hier das Thema, sondern die Rückkehr des Hausherrn vom Hochzeitsfest. Wir sehen, dass Gottes Wort rund um dieses zentrale Thema Hochzeit des Lammes verschiedene Szenen rausgreift, um vor allem den Aspekt des Bereitseins zu veranschaulichen. Dort also Lukas 12 kehrt der Herr bereits von der Hochzeit zurück. Wir können dieses Gleichnis nicht im Detail übertragen, es geht einzig um den Aspekt des Bereitseins. Die Knechte wissen nicht, wie lange die Hochzeitsfeier dauern wird. Sie wissen nicht, ob der Herr bis zum Schluss bleibt, aber sie sollen jederzeit auf seine Rückkehr vorbereitet sein. Für uns ist der entscheidende Punkt der Lohn, den der Herr solchen Knechten in Aussicht stellt. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und sie zu Tisch führen und hinzutreten und sie bedienen. Auch hier sehen wir wieder die Geretteten, die neutestamentliche Gemeinde, nicht als Frau oder Braut, sondern als Hochzeitsgäste, die vom Bräutigam bedient werden. Liebe Geschwister, was für eine gewisse Zuversicht haben wir doch. Es gibt ja einige ganz besonders beeindruckende Aussagen der Heiligen Schrift. Ich sage immer wieder so, für mich stehen immer zwei, drei ganz oben. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Oder Chronik, des Herrn Augen durchstreifen alle Lande, dass er bei denen ist, sich mächtig an denen erweise, die von ganzem Herzen an ihm sind. Gigantische Aussagen, großartige Verheißungen. Aber vielleicht, wahrscheinlich, werden sie alle noch getoppt von dem hier. Er wird sich schürzen und sie zu Tisch führen und hinzutreten und sie bedienen. Der Bräutigam selbst, unser Herr Jesus Christus, wird im Bild gesprochen den Hochzeitsfrack ablegen, die Schürze umbinden bzw. die Ärmel hochkrempeln. Im Griechischen ist nicht von der Schürze die Rede, sondern vom Hochbinden. Das heißt, das hochzeitliche Gewand wird hochgebunden, damit er flott unterwegs sein kann, um uns zu bedienen, liebe Geschwister. Zu Tisch führen ist frei übersetzt. Auch nicht ganz richtig, von den Tischen steht nichts da. Das heißt, er veranlasst sie, sich zu legen. Ganz einfach, weil man im Orient im Liegen ist, auch an der Hochzeit. Und dann wird er selbst mit den gefüllten Schüsseln kommen, auftragend und uns bedienen. Liebe Geschwister, das hat er nicht einfach so dahin gesagt, als ob er es nicht so ernst gemeint hätte. Er leitet diese Zusage ein mit wahrlich, ich sage euch, man nennt das auch eine Beschwörungsformel. Gott gibt quasi seinen heiligen Eid, so wird es sein, 150%ig, darauf könnt ihr euch verlassen. Und beim Lesen der Predigt ist mir nochmal aufgefallen, bei des Textes Vers 9 schließt auch diesen Gedanken ab und er sprach zu mir, das sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Das sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Wahrhaftig heißt ja treu, zuverlässig, absolut gültig. Liebe Geschwister, das wartet auf uns. Diese festlich geschmückte Tafel im Himmel, wo der Herr selber uns bedient. Das ist so großartig, man wagt es ja gar nicht zu denken. Ja? Der Herr, da wie bei der Fußwaschung, der Herr macht sich quasi uns zum Knecht. Denen, die treu geblieben sind, die durchgehalten haben bis zu diesem Tag. Die Flinte des Vertrauens nicht ins Korn geworfen haben, egal wie das Böse auch wüten mag. Das liegt vor uns, dem gehen wir entgegen. Dass wir doch alle zu denen gehören, die dann mitfeiern dürfen. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns so großartige Verheißungen und Zusagen gibst. Und dass wir das eben heute schon wissen dürfen, wo wir die schwierigste Strecke des Weges wohl noch vor uns haben. Diese Zeit des zunehmenden Bösen, wenn wir in diesen Tagen auch wieder nach Davos geschaut haben, wo sich allerlei Menschheitsverächter treffen, um allerlei Böses auszuhecken. Und was sie uns als Segen und als Gutes verkaufen und unterjubeln wollen. Und wie leider so viele Politiker in Regierungsverantwortung, so viele Mächtige in Wirtschaft, Medien und Kirchen und überall, wo sie dabei sind, mitmachen und sich instrumentalisieren lassen. Aber wir wissen, und das gibt uns in alledem eine große Ruhe und Gelassenheit, in alledem gehst du mit uns. Und du gehst, führst uns und hältst uns und bewahrst uns, dass uns niemand aus deiner Hand reißen kann, worüber wir auch am nächsten Sonntag noch weiter nachdenken dürfen, Herr. Dass wir in deinen Händen auch in diesen bösen Tagen ganz fest und sicher geborgen, gehalten, getragen sind. dass wir wissen dürfen, dass unsere Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen, dass wir wissen dürfen, dass dort im Himmel für uns ja bereits von dir Wohnung bereitet ist, dass wir wissen dürfen, um in diesem Bild des Hochzeitsmahls zu bleiben, dass da bereits für uns eingedeckt ist und an dieser Hochzeitstafel auch ein Hochzeitskärtchen, ein Tischkärtchen mit unserem Namen steht, wo unser Platz schon reserviert ist. Herr, und schenkt, dass diejenigen, die es noch nicht wissen, es doch jetzt in diesem Augenblick auch für sich annehmen. Und dieses Heil, diese Erlösung, das Blut, das du für uns am Kreuz von Golgatha vergossen hast, sich nicht einbilden, aus eigener Kraft und Frömmigkeit gut genug zu sein. Auch nicht sich die Dinge so zurechtbiegen, dass irgendein Jesus, den sie sich selber zusammengebastelt haben, schon genügen würde. Irgendein Glaube schon rettet. Irgendeine Spiritualität oder religiöse Anwandlung. Nein, Herr, es muss schon der richtige Schlüssel sein, der tatsächlich ins Schloss passt, damit es aufgeht. Es muss schon du sein, der Einzige, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. So danken wir dir, dass du auch weiterhin schützend, segnend, bewahrend deine Hände um uns alle legen wirst, um unsere Gemeinde, alle Angriffe des Bösen zunichte machst oder auch in überfließenden Segen verwandelst, dass wir uns nicht erschüttern lassen, und schließen da auch all die mit uns ein, die auch in diesen Tagen, in den vergangenen Jahren dem Bösen widerstanden haben, die nicht mitgemacht haben, die darüber auch manche, vielleicht sogar existenzbedrohende Nachteile in Kauf genommen haben, Anfeindungen, Isolation. Und diejenigen unter ihnen, die dich noch nicht kennen, dass sie doch diesen letzten wichtigen Schritt gehen und nicht nur aus eigener Kraft dem Bösen widerstehen, sondern sich dir zuwenden. Und so bitten wir dich auch für alle Kranken, Alten, Einsamen, Traurigen, Depressiven, Niedergeschlagenen, dass du sie anrührst mit deiner Kraft und deinem Heiligen Geist und sie aufrichtest, ihnen Mut, Zuversicht und Freude in dir schenkst, mit uns zusammen. Amen. Und nun erheben wir uns nochmal und beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.